Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bin, nachdem ich letzten Sabbat ja nicht da war. Und ich freue mich auch, dass wir heute gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen. Und unsere Kinder hier vorne, die Schulkinder, die schon lesen und schreiben können, die werden uns hinleiten zu dem Predigttext, um den es heute Morgen gehen soll. Zuerst habe ich eine Frage an die Kinder. Kennt ihr denn die fünf Sinne des Menschen? Alexander? Alex?
Also sehen?
Sehen, ja. Ging doch eben noch. Also müsst ihr laut sprechen, wenn das Mikro nicht funktioniert. Geht.
Hören.
Sehen, hören, ja. Was noch?
Fühlen.
Fühlen, ja.
Schmecken.
Schmecken? Riechen. Wer hat denn riechen gesagt? Ja, okay. Ich wende mich jetzt hauptsächlich an die Kinder. Aber riechen ist richtig. Das sind die fünf Sinne. Ihr habt jetzt eure Bibeln dabei, das ist wunderbar. Weil wir wollen jetzt mal verschiedene Bibeltexte aufschlagen, wo diese Sinne des Menschen vorkommen. Da ist erstmal die Frage, kann man Gott überhaupt fühlen? Apostelgeschichte 17, Vers 27. Hast du das, Alex? Kannst du mal lesen?
Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung.
Nee, das war nicht Vers 27.
Ach so.
Apostelgeschichte 17, Vers 27.
Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jenem Einzelnen von uns nicht ferne.
Okay, also in der alten Luther-Übersetzung, da steht, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Kann man Gott denn auch schmecken? Da gibt es einen Psalm, 34, Vers 9.
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, obwohl er ist wohl dem, der auf ihn traut.
Jawohl. Und jetzt 1. Petrus 2, Vers 3. Wir sind noch beim Schmecken. Das lassen wir jetzt mal die Lydia lesen. 1. Petrus 2, Vers 3.
Denn er will, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist.
Ja, wo ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jetzt ist das ja eigenartig. Man kann Gott natürlich nicht schmecken, wie zum Beispiel ein Stück Erdbeerkuchen. Was ist denn damit gemeint? Ihr habt geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Ich glaube, der Psalmist will sagen, ihr habt das gemerkt, ihr habt es erfahren. Ihr habt eine Erfahrung mit Gott gemacht und daraus habt ihr entnommen, dass der Herr freundlich ist. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Text aus dem Alten Testament, 5. Mose 4, Vers 28. Wer es hat, der liest.
Doch werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen noch hören noch essen noch riechen.
Ja, da ist also von den Götzen die Rede. Und die Götzen sind ja tote Gegenstände aus Holz oder Stein. Die können eben nicht sehen, hören, riechen oder schmecken. Aber Gott kann das. Jetzt meine Frage an euch, kann man Gott denn sehen? Du schüttelst schon den Kopf. Dann lesen wir doch mal 1. Timotheus 6, Vers 16. Erster Timotheus 6, Vers 16.
Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige...
Nee, Erster Timotheus 6.
Ach so. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen.
Danke. Also den kann kein Mensch sehen, nicht in unserem sündigen Zustand. Und das Gleiche steht auch im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1, Vers 18.
Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben.
Genau, der hat ihn uns verkündigt. Und wenn wir zurückgehen in dem gleichen Kapitel, Vers 14, was steht da? Das ist meistens fett gedruckt, Johannes 1, Vers 14. Magst du das noch lesen, Adam? Du hast es gerade.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen von Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Ja, danke schön. Jetzt hatten wir also drei Texte, die uns sagen, dass wir selber Gott mit unseren Augen heute nicht sehen können, aber dass Jesus uns den Vater gezeigt hat. Jetzt kommen wir noch zum Hören. Und da habe ich ein Beispiel in Jeremia 22, Vers 29. Und das ist ein Text für die Lydia.
Jeremia 22,
Vers 29.
O Land, 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 höre das Wort des Herrn.
Ja, Land, 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 höre des Herrn Wort. Das ist ein Spruch, den möchte man heute eigentlich vom Kirchturm runterrufen oder bei Facebook veröffentlichen. Höre des Herrn Wort. Jetzt meine Frage an euch, was schätzt ihr denn, welcher von diesen fünf Sinnen wird in der Bibel am häufigsten angesprochen? Ratet mal.
Ich glaube, sehen.
Sehen ist wichtig. Aber es ist das Hören. Es ist das Hören. Da gibt es enorm viele Texte. Wir haben ja im letzten Vierteljahr als Erwachsene die Offenbarung studiert. Habt ihr die auch durchgenommen? Nicht. Ja, unsere Jugend ist heute Morgen nicht hier, das merken wir. Die haben nämlich mit der Gabi auch die Offenbarung studiert. Und da gibt es, das lese ich jetzt vor, das wird sonst zu lang, in der Offenbarung immer wieder den gleichen Text. Und zwar in den 7 Briefen, die Jesus an seine Gemeinden geschrieben hat. Und wenn ihr das nur überfliegt, Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, habt ihr schon? Lies mal bitte, Alexander.
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Wind, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt.
Ja, danke. Und dieser Vers, wer Ohren hat zu hören, der wiederholt sich. An jedem Ende des Briefes sagt das Jesus seinen Gemeinden. Warum gehen wir denn eigentlich am Sabbat in den Gottesdienst? Habt ihr euch das schon mal gefragt?
Um uns mit anderen Geschwistern zu treffen?
Das ist ein guter Grund, ja. Aber warum noch?
Gott zu preisen.
Gott zu preisen, ja. Und was machen wir in der Predigtstunde? Lesen wir mal das Buch Prediger. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt Prediger, Kapitel 4, Vers 17. Prediger 4, Vers 17. Was? Schau ich mal, habe ich einen Fehler gemacht? Ja, also in der alten Lutherbibel gehört es noch ins Kapitel 4 und in der neuen Version nach Vers 1, 5 Vers 1. Was steht denn da? Habt ihr es jetzt? Lies mal vor, bitte.
Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nachhin, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses.
Okay, in meiner alten Lutherbibel steht ganz einfach, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst und komm, dass du hörst. Offenbar ist es für Gott sehr, sehr wichtig, dass wir hören. Das ist ja auch verständlich, denn wir sagten es schon, mit unseren eigenen sündigen Augen können wir Gott ja nicht mehr sehen. Wir sind sozusagen geistlich blind, der Laodicea-Zustand. Habt ihr schon mal einen Blinden gesehen? Wie orientiert der sich denn?
Er hat meistens so einen Stock.
Er hat den weißen Stock, ja.
Er orientiert sich mit seinen anderen Sinnen?
Ja, genau. Und zwar hauptsächlich mit dem Gehör. Ja, wenn man nämlich blind ist, ist das Hören noch viel wichtiger. Und so sind wir. Denkt doch mal zurück an die Kindergeschichte. Was hat den Walfischen das Leben gerettet? Ja, Lydia?
Die Menschen.
Ja, die Menschen, aber die haben ja was gemacht. Wodurch könnten die Walfische denn überhaupt erkennen, dass sie Hilfe brauchen?
Durch das Hören.
Durch das Hören, genau. Und jetzt müsst ihr zum Schluss noch der Gemeinde helfen, den heutigen Predigttext zu finden. Und zwar gab es zur Zeit des Alten Testamentes einen kleinen Jungen. der wohnte nicht zu Hause bei seinen Eltern. Der hatte eine ganz außergewöhnliche Kindheit. Wisst ihr schon, wer es war?
Johannes?
Nee, Johannes meine ich nicht. Seine Mutter hatte Gott nämlich etwas versprochen. Und das Versprechen wollte sie auch halten.
Samuel?
Samuel, genau. Seine Mutter brachte den Jungen, und da war er noch sehr jung, ins Heiligtum, in die Stiftshütte. Wir lesen das in 1. Samuel 1, Kapitel 27 und 28, und das werde ich jetzt vorlesen. 27 und 28. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Gott nahm das Geschenk von dieser gläubigen Mutter an. Und natürlich ist Gott auch imstande, das zu bewahren, was man ihm anvertraut. Und das war damals für den kleinen Samuel auch bitter nötig. Denn das Kind wuchs zwar im Heiligtum auf, aber das war keine heilige Umgebung. Also wirklich nicht. Die beiden erwachsenen Söhne von Eli sollten eigentlich an der Stiftshütte dienen. Aber sie machten den ganzen Opferdienst in den Augen des Volkes lächerlich. Das lesen wir im 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in der Hand und stieß sie in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe das Fett in Rauch aufgegangen war, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch, sondern rohes von dir nehmen. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er, du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Aber der kleine Samuel, der nahm seine Pflichten im Heiligtum sehr ernst. Meint ihr, dass Gott sich darüber gefreut hat?
Ja.
Der hat ihn beobachtet, der hat ihn gesehen, er hat sich gefreut. Und Gott freut sich auch heute noch, wenn Kinder oder Erwachsene ihre täglichen Arbeiten und Aufgaben gewissenhaft und ordentlich und ohne Murren ausführen. So steht's auch in der Bibel. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Der kleine Samuel machte das so. Wenn er am Abend mit seiner Arbeit fertig war, dann schlief er im Heiligtum auf einer Matte, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die war ja hinter dem Vorhang. Und da hört er plötzlich nachts eine Stimme. Samuel! Er springt auf und läuft zu Eli. Man beachte, er kommt sofort, wenn er gerufen wird. Das passiert dreimal. Aber Eli hat ihn gar nicht gerufen. Beim dritten Mal merkt Eli, der hohe Priester, es ist der Herr, der den Jungen ruft. Und so sagt er dem kleinen Samuel, wie er antworten soll. Und diese Antwort ist das Thema und die Überschrift für unsere heutige Predigt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Wie mag sich der alte Eli wohl gefühlt haben? Gott wendet sich nicht an ihn, den amtierenden hohen Priester. Er wendet sich an dieses Kind, und das Kind war noch sehr jung. Gott wählt also das allerschwächste Werkzeug aus, das man sich vorstellen kann. Das macht Gott öfter so. Das finden wir häufiger in der Bibel. Zum Beispiel bei Gideon. Das lesen wir im Buch der Richter, Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Richter 6, 14 und 15. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Er selber hält sich für schwach und für völlig unbrauchbar. Aber großes Glück, was für ein Glück. Als Gideon zu den Waffen ruft, da versammeln sich 32.000 Mann. Na, da sieht die Sache ja schon besser aus. Und was macht Gott? Er schrumpft das Heer der Israeliten. Nicht zu fassen. Von 32.000 Mann zunächst auf 10.000 und zum Schluss bleiben 300 Mann übrig. Diesem kleinen Häuflein, diesem kümmerlichen Überrest, schenkt Gott den Sieg. Ein zweites Beispiel ist David. Auch er war der Jüngste und er hatte 7 Brüder. Alle älter, alle größer, alle stattlicher als er. Und es erschien selbst dem alten Samuel völlig ausgeschlossen, dass dieser Hirtenjunge der zukünftige König sein sollte. Und dann sagt Gott diesen Satz, das ist ein richtiger Merksatz: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Wie war denn das Herz Davids? Er selber beschreibt sein Herz und betet in Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Gottesfurcht, sie treibt Menschenfurcht aus. Und ein Hirtenjunge, noch jung und unerfahren mit diesem Herzen, war genau ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es war ein Jüngling. Wir würden heute vielleicht sagen, der ist ja noch grün hinter den Ohren. Aber Gott konnte ihn gebrauchen, um den Riesen Goliath zu besiegen. Die ganze damalige Gemeinde war mutlos und verzagt. Einer versteckte sich hinter dem anderen. Keiner meldete sich freiwillig. Wie sieht das heute bei uns aus? Und da geht es gar nicht um einen Kampf mit dem Riesen. Da geht es vielleicht nur um die Gemeindewahl. Aber was sagt David? Damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird die Philister in unsere Hände geben. Aber Gott kann auch Frauen gebrauchen. So zum Beispiel die Maria. Ein ganz junges Mädchen, vielleicht 16 Jahre alt. Und auch bei Maria hat der Herr das Herz angesehen. Was hat er da gesehen? Ein demütiges Herz, das sich Gottes Plänen völlig unterordnet. Und das bedeutete aus menschlicher Sicht ein hohes Risiko. Was würden die Leute sagen, wenn sie so plötzlich schwanger ist? Was soll denn der Josef denken? Maria überließ es Gott, sich darum zu kümmern. Und wir kennen das auch aus unserer eigenen Geschichte. Wieder wählte sich Gott das allerschwächste Werkzeug. Ein junges Mädchen, schwach und krank, mit einer ganz geringen Schulbildung. Die beruft er, seine Botin zu sein. Mit ein paar Jahren Volksschule schrieb sie viele Bücher von hochtheologischem Inhalt und offiziell werden von ihr 60.000 Seiten aufbewahrt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und wir? Wollen wir das heute Morgen vielleicht wirklich auch sagen? Manchmal denke ich, wir sagen heute lieber, höre Herr, deine Knechte reden. Und dann kriegt Gott eine ganze Menge von uns zu hören. Zum Beispiel, warum wir das nicht tun können, wozu er uns auffordert und was wir stattdessen alles tun könnten. Denken wir noch einmal an den Predigertext. Komm in den Gottesdienst, dass du hörst. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir hören? Ja, warum ist es uns denn wichtig, dass unsere Kinder auf uns hören? Weil wir es gut mit ihnen meinen und weil wir sie lieb haben. Untersuchen wir doch einmal die Wortfamilie hören. Da kann man hinhören, da kann man weghören. Da kann man zuhören, da kann man jemanden anhören, vor Gericht zum Beispiel. Da kann man eine Sache überhören, da kann man auch lauschen und horchen. Und da merkt ihr schon in dem Wort horchen, da steckt auch Gehorchen drin. Jetzt wird es ernst. Lesen wir einmal, was Jakobus dazu schreibt. Jakobus, Kapitel 1, Vers 19. Das ist ein Text für mich. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder und Schwestern, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann auch noch Vers 22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Gott wünscht sich nämlich, dass wir aufgrund des Wortes, was wir gehört haben, auch handeln, also gehorchen. Erinnert euch daran, dass einmal ein Bibelarbeiter hier war. An dem Sabbat waren fast keine Kinder hier in unserer Gemeinde. Aber der Ruben war da, und zwar der Ruben Ötz. Und den hat er sich geholt, und damals stand das Pult noch hier drüben, und dann hat sich dieser Bibelarbeiter mit dem Ruben hier unten hingesetzt, die beiden ganz alleine. Und dann hat er den Ruben gefragt, was willst du einmal werden? Erinnert ihr euch? Und da habe ich gedacht, na jetzt kommt vielleicht Feuerwehrmann oder Polizist oder Zuckerbäcker. Aber nein, der Ruben hat geantwortet, Gehorsam. Den Bibelarbeiter hat es gleich gerissen. Der hat noch einmal nachgefragt und konnte es nicht fassen, aber der Ruben blieb dabei. Ich will gehorsam werden. Was würdet ihr denn antworten, wenn Gott euch heute fragen würde, was willst du denn werden? Vielleicht würdest du sagen, ach, ich bin schon alt. Ich bin ja schon im Rentenalter. Ich will überhaupt nichts mehr werden. Aber Geschwister, wir sind alle noch nicht fertig mit der Ausbildung in Gottes Schule. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da hat Gott eine ganz ähnliche Frage gestellt. Und zwar in 1. Könige 3, Vers 5. 1. Könige 3, Vers 5.
In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll.
Ja, danke schön. Was würdet ihr denn da antworten? Bitte, was ich dir geben soll. Und das fragt mich der Herr des Universums, der Besitzer aller Güter, der kann dir alle deine Wünsche erfüllen. Was ist dir denn wichtig? Was möchtest du denn? Etwas haben oder etwas sein? Da gibt es Geld und Macht und Ruhm und Ehre. Da sagen wir, vielleicht brauche ich alles nicht. Aber Gesundheit, Geschwister, kann man sich Gesundheit wünschen? Vielleicht ein neues Kniegelenk oder ein ganz neues, tadelloses Gebiss? Da gibt es schon viele sinnvolle Wünsche. Aber lesen wir mal, was Salomo geantwortet hat. 1. Könige 3 waren wir ja gerade, die Verse 7 bis 9.
Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Stadt. So bin ich ein junger Knabe, weiß weder meinen Ausgang noch Eingang. Und dein Knecht ist unter dem Volk, das du erwählt hast, eine Volke so groß, dass es niemand zählen noch beschreiben kann vor der Menge.
Vers 9.
So wolltest du deinen Knecht geben, ein gehorsames Herz, dass er dein Volk richten möchte, möge und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten?
Ja, danke schön. Also Salomo bittet um ein gehorsames Herz. Und jetzt die Antwort Gottes, die finden wir in den Versen 10 bis 12. Ich lese das jetzt mal vor. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um ein langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Fällt euch hier etwas auf? Salomo bittet um ein gehorsames Herz. Und was kriegt er?
Noch mehr.
Ja, noch mehr. Gott gibt ihm ein weises und verständiges Herz. Das bedeutet doch, wer Gott gehorcht, der ist weise und verständig. Ja, möchtest du denn gerne weise sein? Was ist das denn für eine Weisheit, von der Gott hier spricht? Ihr kennt ja sicher alle die Wirtschaftsweisen, die sich alle halbe Jahre zu Wort melden und ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum abgeben. Ist es diese Weisheit? Oder ihr kennt auch die Weltanschauung mancher Philosophen, die da meinen, das Leben ist absurd und es endet im Nichts. Ist es diese Weisheit? Viele Bücher wurden geschrieben und veröffentlicht von Naturwissenschaftlern über den Ursprung des Weltalls und über den Ursprung des Lebens. Aber ist es diese Weisheit, von der die Bibel spricht? Oder sagen wir mit dem Liederdichter, Vater, lass mich doch auf Erden weise für den Himmel werden. Paulus gibt uns Antwort im 1. Korintherbrief. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Die Verse 19 bis 24. Ich lese es mal. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus Christus ist die Antwort. Christus ist die göttliche Weisheit. Wir erinnern uns, bevor Paulus nach Korinth kam, war er ja in Athen. Athen, die Hauptstadt der Weisheit, die Wiege der Philosophie. Und Paulus wandert durch die Straßen, kommt auf den Marktplatz, kommt zu Schluss auf den Areopag und dort trifft er sie, die Philosophen, Stoiker und Epikureer. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17, Vers 18. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Paulus war selber ein Gelehrter. Er kannte sich sogar aus bei den griechischen Dichtern. Er zitiert sie ja. Und Paulus lässt sich auf eine Diskussion mit den Philosophen ein. Aber am Ende des Kapitels werden nur einige wenige Männer gläubig. Wir lesen auch nichts von einem Brief des Paulus an die Athener. Von Athen zielt Paulus weiter nach Korinth. Und wie geht er da vor? Ganz anders. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ja, wie war denn der Paulus da drauf? Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste, sagt Paulus. Wie oft haben wir den Eindruck von uns, dass wir etwas wissen? Höre, Herr, deine Knechte reden, sie wissen was. Das ist eine Falle, in die wir tappen können. Wir verlassen uns auf unsere eigene Weisheit, auf unser Wissen und auf unsere Kraft. Und wir geben uns viel Mühe dabei und scheitern. Die andere Falle ist, ich erkenne mein Unvermögen und deshalb mache ich lieber gar nichts mehr. Dann kann ich ja wohl auch nichts falsch machen. Oder etwa doch. Aber ist denn da nicht irgendjemand, der es besser kann als mich? Als ich? Ja, da ist jemand, aber es ist kein Mensch. Gott möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. Wenn er uns eine Aufgabe gibt, dann rüstet er uns auch aus. Das wusste auch Paulus. Und er wusste auch, dass der Glaube der Korinther aus dem Hören der Predigt, aus dem Hören auf das Wort Gottes kommt. Komm zum Gottesdienst, dass du hörst. In Vers 21 heißt es, es gefiel Gott wohl, durch die törichte Predigt selig zu machen, die daran glauben. Das ist die Vorgehensweise Gottes. Jetzt habe ich es leider zugeschlagen, weil es geht noch weiter. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Der ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wie geht das denn nun? Erstens, die gute Botschaft von Jesus Christus wird verkündigt. Zweitens, Menschen hören diese Botschaft und treffen eine Entscheidung. Entweder ich höre da weiter zu oder ich höre weg. Wenn du wirklich zuhörst und dir von Gott etwas sagen lässt, dann kommt wieder eine Entscheidung. Willst du das, was Gott dir sagt, auch tatsächlich tun? Nicht nur Hörer allein, sondern auch Täter des Wortes sein? Denk noch einmal an die Kindergeschichte mit den Walfischen. Sie sind gefangen im Packeis. Sie hören die Walgesänge vom offenen Meer her. Und nun tun sie etwas. Sie schwimmen in die richtige Richtung. Sie folgen dem akustischen Signal. Das hat sie gerettet. Lasst uns auch unserem Heiland folgen und nicht im Kreis um das Loch im Packeis dieser Welt rumschwimmen. Jesus hat den Rettungsweg für uns gebahnt. Denkt an Zachäus. Das Tun ist ein dicker Nagel, der die Bekehrung festmacht. Und darum heißt es: Rede, Herr, deine Knechte hören. Amen.